ARD.
Russland versucht, einen Keil zu treiben zwischen die Ukraine und die USA, zwischen die USA und die Europäer. Und dafür sind Russland alle Mittel recht.
So denkt Nico Lange von der Münchner Sicherheitskonferenz über die angebliche Drohnenattacke auf eine Residenz von Präsident Putin.
Die Ukraine soll nämlich eine Residenz von Putin angegriffen haben. Was ist aktuell dazu bekannt?
Welche Motive könnte es geben für so einen Angriff oder für so eine Behauptung?
Der Politikwissenschaftler Nico Lange hat eine klare Meinung zu den Hintergründen.
Der Besuch des israelischen Ministerpräsidenten Netanyahu bei US-Präsident Trump hat wenig Konkretes gebracht.
Wir schauen, wie der Stand ist bei Trumps Gaza-Plan, denn Phase 2 kommt nicht in Gang. Hallo, ich bin Inken Henkel.
Und ich bin Tarek Yusbashi. Hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror am Dienstag, dem 30. Dezember um 16.30 Uhr. Gestern gab es quasi mitten in den Verhandlungen über ein Kriegsende in der Ukraine einen Donnerschlag. Nachdem der ukrainische Präsident Selenskyj zu Besuch war bei US-Präsident Trump und die beiden sich gut verstanden hatten, hat der russische Präsident Putin im Weißen Haus angerufen und er hatte eine Hiobsbotschaft.
Ja, er hat Trump persönlich mitgeteilt, dass es einen massiven Angriff mit Langstreckendrohnen auf eine Residenz von ihm gegeben habe. Und Trump hat schockiert reagiert.
Das hatten wir schon heute früh im Podcast, diese Reaktion von Trump, dass er entsetzt war und auch, dass Selenskyj die Vorwürfe von sich gewiesen hat. Er hat das Ganze als Lüge bezeichnet.
Hören wir uns doch mal an, wie unser Korrespondent Frank Eichmann die Ereignisse chronologisch schildert.
Malerisch gelegen zwischen Birken- und Fichtenwäldern gibt es seit 1934 die Staatsresidenz von Dolgije-Borodoj oben im Nordwesten des Landes im Gebiet Nowgorod zwischen Moskau und St. Petersburg. Heute ist sie eine von mehreren Putin-Residenzen und machte völlig unerwartet weltweit Schlagzeilen bei einem Presseauftritt des russischen Außenministers Lavrov. In der Nacht vom 28. auf den 29. Dezember verübte das Kiewer Regime einen Terroranschlag mit 91 Langstreckenangriffsdrohnen auf die Staatsresidenz des russischen Präsidenten in der Region Nowgorod. Alle Drohnen abgeschossen, keine Schäden, keine Opfer. Aber Lavrov klagt, dies sei Staatsterrorismus des kriminellen Kiewer Regimes und der werde beantwortet. Unabhängig zu überprüfen sind die Vorwürfe Lavrovs an die Ukraine nicht. Und aus Kiew kam ein kategorisches Dementi vom ukrainischen Präsidenten Selenskyj. Das Ganze sei eine Lüge, möglicherweise Vorwand für die Bombardierung von ukrainischen Regierungsgebäuden. Und Moskau versuche wohl, die jüngsten Verhandlungserfolge zwischen den USA und der Ukraine zu torpedieren. Warum, diese Frage stellt sich tatsächlich, sollte sich die Ukraine ihr zähes Ringen um Frieden durch einen massiven Drohnenangriff auf eine abgelegene Putin-Residenz im wahrsten Sinne zerschießen?
Ja, warum sollte die Ukraine sowas machen? Hört sich völlig kontraproduktiv an, wo doch Selenskyj gerade verkündet hatte, dass er die ersehnten Sicherheitsgarantien von den USA bekommen hat.
Sehe ich genauso. Umso mehr erstaunt's mich, dass Präsident Trump offensichtlich der Anschuldigung von Präsident Putin sofort geglaubt hat. Das war jedenfalls sein erster Impuls. Sarah Schmidt aus Washington hat das gestern Abend in den Tagesthemen so erklärt.
Er hat gesagt, dass Wladimir Putin ihm am Morgen von diesem Angriff erzählt habe. Trump wurde dann von Reportern gefragt, ob er denn wüsste, was passiert sei. Und da hat er gesagt, nein, es könnte auch sein, dass nichts passiert sei. Aber da Putin ihm das erzählt hätte, scheint er dem Ganzen erst einmal Glauben zu schenken. Denn er sagt auch, das sei ein gutes Gespräch mit Putin gewesen.
Ein gutes Gespräch, ja, das klingt schon fast zynisch bei diesem Thema.
Trump ist übrigens nach diesen Äußerungen aus seinem eigenen Lager kritisiert worden. Der republikanische Kongressabgeordnete Bacon, ein ehemaliger Luftwaffengeneral und Mitglied im Verteidigungsausschuss, hat auf X geschrieben, Präsident Trump und sein Team sollten sich zunächst über die Fakten informieren, bevor sie Schuldzuweisungen vornehmen. Putin ist bekannt dafür, dass er unverhohlen lügt.
Ja, eine der beiden Seiten lügt, das scheint zumindest klar. Gibt es denn jetzt irgendetwas Neues zu der Sache, vielleicht zu Hintergründen oder Motiven?
Ja, da hat sich Putins Sprecher geäußert und seine Version hört sich so an.
Wir wissen etwas heute ganz frisch vom russischen Präsidenten. Sein Sprecher hat nämlich gesagt, und da hat er sicherlich recht, das war ein Anschlag, der darauf abzielte, den Verhandlungsprozess zu stören. Mit der Einschränkung, das war so, wenn es diesen Anschlag so gegeben hat.
Wenn, hat denn Russland inzwischen irgendwelche Beweise vorgelegt für die Vorwürfe?
Nein, es gibt keine Beweise und das haben sie auch nicht vor. Nochmal Frank Eichmann mit den Aussagen von Putins Sprecher.
Er hat gesagt, naja, diese Drohnen sind abgeschossen worden, erfolgreich, da wird man wohl nicht viel finden. Fragen Sie mal im Verteidigungsministerium nach. Und diese Formulierung, fragen Sie mal im Verteidigungsministerium nach, ist so eine Art Chiffre für, da werden Sie keine Antwort drauf erhalten. Also es ist ein großes Fragezeichen dran, ob wir wirklich jemals erfahren werden, was da in der vergangenen Nacht, in der vorvergangenen Nacht passiert ist und ob es diesen Anschlag so gegeben hat. Wobei ich hier einschränke, eine Seite lügt und wir können eben nicht sagen, wem wir diesen Vorwurf machen. Der russischen, dem russischen Außenminister oder aber dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj. Und das ist eben die Schwierigkeit. Das ist ein sehr harter Vorwurf der Lüge. Aber eine der beiden Seiten, man kann es nicht anders sagen, lügt in dieser Angelegenheit.
Und wer in dieser Sache lügt, dazu hat Nico Lange eine ganz eindeutige Meinung. Lange ist Politikwissenschaftler und einer der beiden Gastgeber im Podcast Zeitenwende der Münchner Sicherheitskonferenz. Wie er diesen Vorfall deutet, das hat er gestern in der ARD gesagt.
Also, dass Russland mit Desinformation Debatten beeinflusst, das wissen wir jetzt seit über 10 Jahren. Und wir sollten uns nicht zum Instrument russischer Desinformation machen. Das ist ein Versuch, die Gespräche zu torpedieren mit irgendwelchen erfundenen Dingen. Das russische Verteidigungsministerium hat heute übrigens einige Stunden, bevor Herr Lavrov gesprochen hat, gemeldet, man habe 89 Drohnen über Russland in der Nacht abgeschossen, davon 18 im Gebiet Nowgorod, wo diese Residenz in Valdai liegt. Also da passen ja schon die russischen Informationen nicht zusammen.
Gut, also er sagt, Russland hat schon öfter gelogen und das wird hier wohl auch so sein. Das erklärt aber noch nicht, wozu jetzt dieser Schachzug gut sein soll, wenn es denn einer ist.
Naja, es könnte ja damit zusammenhängen, dass es diese Annäherung gegeben hat von Trump und Selenskyj. Auch wenn bei dem Treffen vorgestern keine richtig greifbaren Ergebnisse rausgekommen sind, so war doch immerhin die Rede von Sicherheitsgarantien. Und da könnte Putin hellhörig geworden sein. In dieser Richtung argumentiert auch Nico Lange.
Russland versucht, einen Keil zu treiben zwischen die Ukraine und die USA, zwischen die USA und die Europäer. Und dafür sind Russland alle Mittel recht. Es ist leider nicht gelungen, in Mar-a-Lago und vorher in Berlin wirklich einen einheitlichen Rahmen herzustellen, mit dem Ukraine, Russland, USA einverstanden sind, um dann auf diese Weise mit Russland zu verhandeln. Und es wird nicht der letzte Versuch von Russland sein, die ganze Sache zu torpedieren und alle wieder auseinanderzutreiben. Das war auch, glaube ich, nicht zu erwarten, dass Russland einfach still sitzt und zuguckt, wie die Ukraine und die USA sich näher kommen und wie sich da Einigungen vollziehen, die ja sehr weitgehend sind, zum Beispiel beim Bereich der Sicherheitsgarantien. Russland bombardiert übrigens Kiew schon die ganze Zeit, also irgendwelche Drohungen, man wolle da jetzt angreifen, die werden in der Ukraine, glaube ich, nur sehr müde quittiert. Das passiert ja schon die ganze Zeit. Das ist eine Propaganda-Operation, die sich, glaube ich, in allererster Linie an die USA und an Präsident Trump richtet. Ich weiß nicht, ob das verfängt. Ich finde nur, wir sollten uns nicht zu viel mit diesen russischen Lügen beschäftigen, sondern eher mit der Frage, wie wir zu Waffenstillstand und Frieden kommen. Da kommen wir nicht hin, wenn wir uns zum Instrument der russischen Desinformation machen lassen.
Auch wenn er sagt, wir sollten uns nicht zu viel damit befassen, ich möchte doch abschließend nochmal nach möglichen Motiven von Putin fragen. Warum hat er diese Geschichte in die Welt gesetzt, wenn es nicht stimmt?
Darauf gibt es 2 Antworten. Die Russen selbst sagen, dass sie als Konsequenz ihre Verhandlungsposition in den Friedensgesprächen verschärfen werden, also wohl noch stärker auf den Kriegszielen bestehen werden als bisher. Und der ukrainische Präsident Selenskyj vermutet, dass die Geschichte ein Vorwand ist, um als nächstes möglicherweise Regierungsgebäude in Kiew anzugreifen.
Dann kommen wir noch kurz zum Nahen Osten. In Florida, in Präsident Trumps Residenz Mar-a-Lago, haben sich Spitzenpolitiker aus den Kriegsregionen die Klinke in die Hand gegeben. Nach Selenskyj war gestern der israelische Ministerpräsident Netanyahu zu Besuch. Wir hatten das schon in der Frühausgabe unseres Podcasts kurz angerissen. Jetzt wollen wir noch mal genauer darauf eingehen. Was ist denn bei dem Treffen herausgekommen?
Im Gazastreifen geht's nicht voran mit dem Friedensprozess. Die wesentlichen Punkte der ersten Phase von Trumps Gazaplan sind zwar so gut wie abgeschlossen, aber bei Phase 2 mit einem Rückzug der Israelis und einer Entwaffnung der Hamas hakt es. Über den Besuch von Netanyahu bei Trump hat unsere Kollegin Liane Kossmann hier auf NDR Info mit dem Nahostexperten Simon Wolfgang Fuchs gesprochen. Seine Antwort auf die Frage, was die Gespräche gestern gebracht haben, ist ganz schön ernüchternd.
Ich würde sagen, das Treffen war eigentlich ein Nichtereignis, weil es hat uns weder weitergebracht, noch hat es irgendwie zur Klärung von Fragen geführt. Aber es war dennoch ein Besuch ganz nach Netanyahus Geschmack. Trump hat eben nur vage Aussagen über die Zukunft des Gazastreifens gemacht und ob wir jetzt in diese nächste Phase seines Deals eintreten. Er hat keinerlei Druck auf Israel ausgeübt, was zum Beispiel die Akzeptanz türkischer Truppen als Teil der Stabilisierungskräfte dort anbelangt. Und er hat auch eben nochmal die Verpflichtung der USA betont, sich nochmal in einem Schlag gegen Iran zu beteiligen. Und ich würde sagen, innenpolitisch auch sehr wichtig, hat er eben Netanyahu quasi zu einer fast historischen Figur gemacht, als Mann ohne Alternative. Er hat gesagt, dass mit 8 von 10 anderen israelischen Premierministern gäbe es Israel gar nicht mehr. Das ist für Netanyahu natürlich auch ungemein wichtig.
Nun hat ja Trump gestern bei dem Treffen auch der Hamas eindeutig gedroht und gesagt, die hätten nur noch wenig Zeit, um endlich die Waffen abzugeben. Es scheint aber nicht so eindeutig zu sein, welche Seite dafür verantwortlich ist, dass der Friedensprozess stockt, oder?
Ja, also die Hamas dreht den Spieß um und sagt, sie wird die Waffen nicht niederlegen, ehe sich Israel nicht vollständig aus dem Gazastreifen zurückzieht. Das ist wieder so eine Pattsituation, wo jeder darauf wartet, dass der andere den ersten Schritt macht. Israel hat sich aus Teilen des Gazastreifens zurückgezogen, die Hamas fordert aber ein vollständiges Ende der Besatzung, wie sie sagt. Simon Wolfgang Fuchs, der Professor an der Hebräischen Universität in Jerusalem ist, ist der Ansicht, dass die Hamas ihren Part weitgehend erfüllt hat.
Wir müssen im Moment sagen, eigentlich hat die Hamas ihre Verpflichtungen eingehalten. Sie hat alle Geiseln bis auf eine jetzt auch zurückgegeben. Und im Endeffekt passiert jetzt eigentlich nichts weiter. Auch diese Linie im Gazastreifen, die wir sehen, die verschiebt sich immer weiter. Für Palästinenserinnen und Palästinenser ist es ganz unklar, wo eigentlich hier die Grenzen verlaufen. Und alle Zusagen, was zum Beispiel die Öffnung von der Rafah als Grenzübergang und humanitäre Güter wie zum Beispiel Zelte und so anbelangt, sind bisher nicht eingehalten worden. Also hier sehen wir eigentlich keinerlei Fortschritte und wir stecken eigentlich genau in der Situation wie Mitte Oktober, als all dieses verkündet worden ist, mit vielleicht etwas mehr humanitären Gütern, die den Gazastreifen erreichen.
Du hast eben 2 Elemente genannt, die wichtig werden in Phase 2 des Gazaplans. Die Hamas soll die Waffen abgeben und die israelische Armee soll sich zurückziehen. Außerdem ist noch die Rede von einer internationalen Stabilisierungstruppe.
Ja, stimmt, das gehört auch zur Phase 2 und das ist ein weiteres Problem. Simon Wolfgang Fuchs erklärt, was dabei der Knackpunkt ist.
Hier sehen wir gar keine weiteren Fortschritte, weil bisher keine Länder bereit sind, Truppen zu stellen. Das einzige Land, das eben signalisiert hat, sie würden sich gerne beteiligen, ist die Türkei. Und hier sehen wir aber von israelischer Seite klar, dass man darauf keinen Appetit hat. Man möchte nicht, dass die Türkei so nah heranrückt. Man hat schon Konflikte mit der Türkei in Syrien im Moment und kann sich das eben gar nicht vorstellen. Also hier, glaube ich, obwohl Trump davon redet, dass 59 Länder bereit stünden, Truppen zu senden, sehe ich hier überhaupt gar keine Fortschritte.
Und das war Krieg und Terror. Ich bin Tarek Yusbashi. Bei mir im Studio war Inken Henkel aus der Nachrichtenredaktion.
Vielen Dank für euer Interesse.